Hallo und herzlich willkommen zum Covervoice Podcast Roadcast mit mir, der Anna und jede Menge spannender Gäste. Und ich freue mich sehr, denn heute gibt es die erste Podcast-Folge und ab jetzt werden wir jeden Monat eine Folge posten, in welcher wir mit verschiedenster Gäste über das Vanlife sprechen, das Camping und viele weitere Themen. Und zuallererst dachte ich mal, ich werde euch einfach erzählen, wie es eigentlich zu Camperboys gekommen ist, wie das Ganze entstanden ist. Und zwar haben die beiden Gründer, Andy und Paul, sich ein Wohnmobil gekauft, ein älteres, und sind damit erstmal selber durch die Gegend gereist. Und ihnen ist aber schnell klar geworden, dass es dann doch ein bisschen Geld braucht, um ein Wohnmobil eben zu unterhalten und das richtig zu pflegen. Und wie man das halt so kennt, ist man als Student nicht ganz so flüssig. Und deswegen haben sie sich überlegt, wie sie Geld verdienen könnten, um eben weiterhin mit dem Wohnmobil auch reisen zu können. Und dann haben sie überlegt, okay, wieso vermieten wir nicht einfach das Wohnmobil in der Zeit, in der wir es überhaupt nicht brauchen? Und daraus ist ihnen schnell klar geworden, dass ihnen das total viel Spaß bereitet, mit Menschen zusammen zu sein und ihnen einfach einen tollen Urlaub zu bereiten. Und ja, dann haben sie Camperboys gegründet und wie das eben so ist als Startup, ist man auf vielen verschiedenen Events, um Leute kennenzulernen, um Kontakte zu knüpfen, und auf genau so einem Event hat Paul die liebe Antje getroffen. Und ich möchte nicht zu viel verraten, aber die Antje ist heute der erste Gast unserer Podcast-Folge. Und ich freue mich, wir werden über viele spannende Dinge sprechen, darüber, wie sie ihren Bulli gefunden hat, was sie anderen auf der Suche nach ihrem perfekten Bulli rät und was sie alles so Tolles erlebt hat. Also gerne dran. Ich freue mich sehr, dass du da bist, unser erster Podcast-Gast. Und genau, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Hast du Lust, dich erstmal so ein bisschen vorzustellen? So, wer bist du, was machst du, wie stehst du zum Vanlife?
Ja, klar. Also, ich bin die Antje, ich bin 28, werde aber bald 29. Ich habe mir vor 4 Jahren jetzt fast, das ist meine 4. Saison, einen alten Campingbus gekauft. Also ich habe einen VW T3 Westfalia mit der Campingausstattung von Westfalia und dem Klappdach. Und davor, muss ich sagen, war ich ehrlich gesagt nur ein einziges Mal in meinem Leben campen. Das heißt, wenn man es, also ich weiß ja nicht, ob man immer Vanlife oder Camping sagen muss. Im Grunde genommen ist es ja fast das Gleiche, aber nennen wir es Vanlife. Davor hatte ich damit eigentlich überhaupt nichts am Hut. Meine Eltern sind überhaupt keine Camper. Das heißt, wir haben immer Urlaub in Italien gemacht. Ja, und jetzt ist das eigentlich so die Form Urlaub, die ich am liebsten mache und die ich jedes Jahr mache. Und deswegen bin ich wahrscheinlich heute auch hier.
Ja, auf jeden Fall. Und du sagst gerade, du hast vor 4 Jahren den Camper gekauft, ne? Okay, wie kamst du denn dazu? Wann war so der Entschluss, dass du jetzt einen Camper kaufen musst?
Also das war ein krasser Prozess, ehrlich gesagt. Mhm. Also draufgekommen bin ich ehrlicherweise, weil die Eltern von meinem Ex-Freund auch einen T5 California hatten und dann war ich mit ihm zusammen im Urlaub. Und da habe ich dann festgestellt, dass es irgendwie eine perfekte Art, Urlaub zu machen. Und ich bin schon immer so ein Vintage-Fan. Ich finde alte Sachen irgendwie cool. Ich finde, die haben mehr Charakter als neue Sachen. Und ich habe dann damals, ohne mich irgendwie auszukennen, angefangen, nach so Bussen zu suchen. Und das hat mich schon sehr gefordert, ehrlich gesagt. Weil man, komischerweise hat jeder, mit dem du darüber sprichst, seine Meinung dazu. Und die meisten sagen dir, um Gottes Willen, lass es bleiben. Wenn du nicht schrauben kannst, wenn du keine Werkstatt hast, das Auto ist immer kaputt, du musst reparieren können, du musst da ewig viel Geld reinstecken. Und dann war es so, dass ich schon so ein bisschen in Zweifel gekommen bin. Ich habe aber gleichzeitig sehr, sehr viel Zeit investiert, nach Bussen zu suchen und habe täglich, keine Ahnung wie viele Stunden, auf eBay Kleinanzeigen verbracht und Immobilien-Scout und so weiter. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, entweder ich lasse es jetzt sein, weil das kostet mich so viel Zeit und irgendwie ist es auch frustrierend, oder ich entscheide mich jetzt wirklich einen zu kaufen, wenn ich einen finde. Und dann war es tatsächlich so, ich habe damals jemanden getroffen, der sich super auskennt mit den Bussen, und der hat zu mir gesagt, ich soll nicht so ungeduldig sein, mein Bus findet mich und nicht umgekehrt. Und das klingt zwar total kitschig, aber so war es dann tatsächlich irgendwie auch. Also ich habe den dann durch Zufall in so einem, das heißt Bulli-Forum, das ist so ein Forum, da treffen sich alle, die so weiß ich nicht, Schrauben, Bulli begeistert sind. Und da habe ich den gefunden und habe den dann für einen echt super fairen Preis bekommen. Und dann war es aber so, dann musste ich wirklich diese Entscheidung treffen, mache ich das jetzt oder nicht. Und früher war es so, dass ich eigentlich immer so, mein Papa, der baut Möbel, der ist super begabt mit sowas, aber hat immer gesagt, Autoschrauben, nee, da ist er raus. Und dann war das zum ersten Mal, wo ich dann gesagt habe, okay, ich ziehe das jetzt durch, ohne dass ich so meinen Papa im Rücken habe quasi. Mhm. Und diese Entscheidung habe ich bis heute nie bereut.
Mhm. Oh, das klingt total schön. Ja, ja. Ja, aber es ist, glaube ich, immer so ein Prozess, bis man dann wirklich zu der richtigen Entscheidung kommt. Ist ja auch ein großer Schritt. Ja. Irgendwie dann, man weiß, man investiert viel Zeit und Geld wahrscheinlich in das Projekt rein.
Ja, und vor allem konnte ich damals noch gar nicht einschätzen, was da wirklich auf mich zukommt. Also ist es jetzt wirklich so schlimm mit den Reparaturen? Dann ist es im Forum, da wissen auch alle so viel. Und das ist gut und schlecht, weil einerseits sind die Leute super hilfsbereit, andererseits machen sie dir auch super viel Angst. So. Also wenn du da zum Beispiel Fotos reinstellst von deinem Bus und ist ein bisschen Rost, dann kommt gleich so, um Gottes Willen, was hast du dir da angelacht und so weiter. Dann denkst du dir schnell so, okay, scheiße, die kennen sich wahrscheinlich mega gut aus.
Mhm. Aber letztendlich... Was mache ich jetzt hier? Ja,
ja, letztendlich... Also irgendwie hat der Bus mega gutes Karma. Ich hatte erst einmal so eine richtige Panne, wo ich stehen bleiben musste. Das war aber gar nichts Schlimmes, das ist der Keilriemen gerissen. Mhm. Und ansonsten habe ich eigentlich auch immer super viel Hilfe bekommen und es ging alles immer irgendwie gut.
Okay, ja. Und du hast gesagt, der Bus hat dich gefunden. Was fährst du genau für einen Bus? Und wann wusstest du dann, okay, ich wurde jetzt gefunden?
Das ist deshalb, ich habe immer gesagt, ich muss einen Kompromiss eingehen. Entweder ist er von außen, Karosserie, technisch und so nicht so gut, man muss da was machen, oder der Ausbau passt nicht, weil mein Budget war einfach nicht so krass, dass ich gesagt habe, okay, ich werde den perfekten Bus finden. Mhm. Und so war es dann auch immer, die ich angeschaut habe, die waren entweder außen scheiße oder innen, eins von beiden. Und dann habe ich den gesehen und der war eigentlich von außen und von innen gut. Mhm. Und der hatte einen total netten Besitzer und dem Besitzer war es irgendwie... mega wichtig, dass ihr jemanden findet, der dieses Auto liebt und mit Leidenschaft pflegt und weiter damit in Urlaub fährt und so weiter. Wir haben uns irgendwie auch gut verstanden und ich wusste, dass wenn ich den jetzt kaufe, damit mache ich nicht viel falsch.
Ja.
Und ich habe ihn dann, warum auch immer, das weiß ich heute auch nicht mehr, Alphons genannt.
Ja, das wollte ich auch noch fragen. Wie seid ihr oder wie bist du auf den Namen gekommen?
Ich weiß nicht, irgendwie wollte ich, dass es so ein bisschen bayerisch klingt. Ich weiß gar nicht, ob Alphons so bayerisch ist.
Also, ja.
Und das ist jetzt so ein bisschen der Hintergrund und, und seit wir die Rallye gefahren sind, da kann ich vielleicht später noch was dazu sagen,
gerne.
Seitdem ist dieser Aufkleber auch drauf und das ist witzig, weil die Leute, ich wollte ihn schon öfter abmachen, aber es ist oft, wenn der so an der Straße steht, bleiben die Leute immer genau deswegen stehen oder so und sagen so, ah ja, witzig, da heißt Alphons und so. Mhm. Ich meine, die meisten Busse haben tatsächlich Namen, aber bei den wenigsten steht er auch dran.
Ja, voll. Und welches Modell hast du dir jetzt nochmal geholt?
Es ist ein VW T3 Westfalia Camper, Baujahr 1984. Mhm. Und als ich ihn gekauft hatte, hatte er schon H-Kennzeichen, das ist ziemlich gut. Mhm. Ich glaube, ohne hätte ich ihn nicht gekauft.
Mhm. Was bedeutet H-Kennzeichen für alle, die das jetzt
wissen? Dass es ein Oldtimer ist und es ist ein Diesel. Und wenn er kein H-Kennzeichen hätte, dann dürfte ich zum Beispiel gar nicht nach München in die Stadt reinfahren.
Ah, ja.
Weil dann für Oldtimer gelten halt immer Sonderregeln und deswegen zahle ich zum Beispiel auch viel weniger Steuern. Das ist was, da sollte man definitiv drauf achten.
Ja.
Mhm. Genau, und ich habe eben keine Probleme mit so Umweltzonen und so Sachen.
Ja, das ist wichtig. Voll. Ja. Und dann hast du ihn wahrscheinlich Gebrauch gekauft, wenn der Baujahr irgendwie natürlich. 1980 ist. Ja.
Also ich habe den Vorbesitzer tatsächlich mal gefragt, ob er irgendwas weiß über die Geschichte von dem Auto, weil ich das schon super interessant finde.
Ja, toll. Wo war der alles? Ja.
Das weiß ich zwar leider immer noch nicht, aber ich weiß, dass er wohl ganz am Anfang das erste Mal zugelassen wurde als Ausstellungsfahrzeug in Frankfurt in einem Autohaus. Mhm. Weil der damals war das halt, glaube ich, ein richtig cooler Camper, den die Leute sich so gekauft haben.
Ja. Der sieht auch super cool aus, immer noch.
Ja.
Aber ist auch.
Ich meine, diesen Westfalia-Ausbau, den muss man schon mögen, weil diese beige-brauntöne, das ist so ein 80er-Jahre-Schick. Das ist es, glaube ich, nicht jedermanns Sache, aber ich finde es eigentlich ganz cool.
Voll, muss man mögen, ja. Hast du dann was verändert mit dem Auto? Also hast du da irgendwie was ausgebaut? Oder man sieht ja auch oft, oder manchmal auf Instagram, dass du selber so ein bisschen schraubst.
Also wenn ich irgendwas mache, dann meistens, weil irgendwas kaputt ist, weil es ist halt, also tatsächlich ist es schon so, dass sehr viele Sachen kaputt gehen. zwar bisher bei mir jetzt noch nichts krass Dramatisches, aber trotzdem ist man irgendwie dauernd am Rummachen. Aber ich habe halt innen für meine Sitzbank hinten noch so einen Bezug genäht. Ich habe die Vorhänge ausgetauscht, weil die waren davor so braun, beige, karo und so ein ganz grober Stoff. Das war irgendwie nicht so mein Ding.
Ja, ja.
Und ich habe halt innen so ein paar so Sachen so gemacht, weil ich halt wollte, dass er so ein bisschen persönlicher wird innen.
Voll. Gab es da irgendwelche Schwierigkeiten? Also bist du vor irgendwelche Herausforderungen gestoßen oder
war so ein bisschen... Die einzige Herausforderung, auf die ich ständig stoße, ist, wenn ich irgendwie... Ich denke immer, okay, jetzt tausche ich da mal schnell was aus. Weil das Gute ist ja, man kann echt alle Teile gibt es irgendwie zu kaufen. Es gibt mehrere so Online-Shops, wo du die ganzen Ersatzteile eigentlich bekommst. Das Problem ist aber, wenn du anfängst, irgendwas auszubauen, dann geht entweder währenddessen noch irgendwas kaputt und du hast dann das Teil nicht da, oder irgendwas geht einfach nicht ab. Die Schrauben sind festgerostet, irgendwo hat irgendein Vorbesitzer alles mit Silikon vollgeschmiert. Und das sind dann immer so Sachen, wo du denkst, boah, toll, ich wollte das einfach nur kurz machen.
Ja, ist dann doch nicht so kurz.
Ja,
genau. Ist dann doch immer echt was Größeres. Und hast du dann so eine Grenze, wo du sagst, okay, das versuche ich selber zu machen und das gebe ich ab? Also, oder versuchst du immer erstmal selber ein bisschen zu schrauben?
Ich habe eigentlich definitiv zwei Grenzen eigentlich. Die eine Grenze ist, wenn wirklich irgendwas am Motor ist oder so, da habe ich einen, den habe ich auch im Prozess des Bussuchens, habe ich jemanden kennengelernt, der schon seit, keine Ahnung, 30 Jahren an so T3s schraubt. Und wenn irgendwas am Motor ist, dann hilft der mir. Wobei ich da auch immer dabei bin und versuche, das zu lernen auch.
Ja.
Aber zum Beispiel ganz am Anfang war mein Getriebe kaputt und habe das Getriebe gewechselt. Das würde ich mir never ever selber zutrauen. Aber ich habe dafür mit einem Freund zusammen den Auspuff gewechselt. Das ist wiederum was nicht so komplex ist, sage ich mal.
Okay, aber man lernt wahrscheinlich einfach mit der Zeit, oder?
Ja, ich denke schon. Also wenn ich jetzt auch hinten so in den Motor reinschaue, dann weiß ich jetzt zumindest schon mal, was welches Teil ist und so weiter.
Ja.
Aber bei sowas wie im Getriebe denke ich mir halt, okay, ich war jetzt einmal dabei, wo wir es gewechselt haben, aber wenn es nochmal kaputt gehen würde, könnte ich es trotzdem nicht.
Ja.
Ja, und dann so Lack-Karosserie-Sachen ist auch so ein Thema. Ich habe schon viel Rost auch. Und witzigerweise, wenn du da in so, es gibt doch so Schraubergruppen auf Facebook und so, und da sagt immer jeder sofort, ja, mach's doch selber. Und ich denke mir immer, nee. Ich habe tatsächlich hier im Werksviertel einen Schweißkurs gemacht. Irgendwo hier in der Nähe kann man einen Schweißkurs machen.
Also für alle, die es interessiert oder die auch selber mal gerne Schweißkurs machen wollen.
Ja, das macht doch halt richtig Spaß gemacht.
Das glaube ich.
Es war echt witzig, aber trotz allem, also meine Schweißnähte sahen mehr als grob aus. Und das würde ich doch lange nicht selber an meinem Bus versuchen.
Ja, verstehe. Irgendwann ist auch dann einfach die Grenze erreicht. Und dann will man es lieber abgeben, einmal, also es einer gescheit machen.
Ich will halt auch, dass es gut wird. Ich will ja nicht, dass es total stümperhaft aussieht, deswegen.
Voll, ja, ist so ein schöner Bulli, dann will man ihn auch immer für immer schön haben.
Ja.
Ja, voll, verstehe ich total. Und wenn du dann auf Reisen gehst, reist du alleine oder hast du irgendjemanden, einen Partner, einen Travel Buddy, mit dem du durch die Gegend reist?
Ich würde sagen, beides. Also ich hab die Erfahrung gemacht, dass es zu zweit reisen ist schon, das ist richtig cool. Aber es ist auch, ich habe eine Reise mit einer Freundin gemacht, mit meinem Freund bin ich jetzt unterwegs und so. Und es ist trotzdem, muss man, wenn man zu zweit reist, immer Kompromisse machen. Und man ist ja doch auf einem relativ engen Raum.
Ja.
Und weil man durch das, ich nenne es jetzt mal wieder Vanlife, weil man da ja so flexibel ist, die Flexibilität kann auch ein Problem werden, weil der eine hat vielleicht ganz andere Vorstellungen als der andere.
Ja,
und wenn du halt nicht gemeinsam ein Hotel in Ägypten gebucht hast, wo dann jedem klar war, was man tut, dann ist es da schon eher so, oh nee, ich wollte aber dahin fahren. Und der andere sagt, oh nee, ich wollte heute eigentlich gar nicht mehr fahren. Und, und das ist halt, trotzdem ist man auf sehr engem Raum zusammen. Das muss man schon beachten.
Ja.
Und mit dem Alleinreisen, das ist eigentlich eine krasse Empfehlung, die ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Es kommt so immer darauf an, wohin. Ich glaube, auch gerade als Frau muss man ein bisschen überlegen, wo man hinfährt. Aber ich habe nach meinem Studium, war ich fast 6 Wochen allein unterwegs und bin durch Frankreich, dann die nordspanische Küste bis nach Porto in Portugal gefahren. Und das war so cool. Und ehrlicherweise muss ich auch sagen, ich war da fast gar nicht allein. Weil in dem Moment, wo du alleine reist, wirkst du auch auf andere nicht so, als wärst du gern allein. Ja. Also ich glaube, du kannst dich immer zurückziehen, wenn du möchtest, aber du wirkst irgendwie nicht so, abgegrenzt, wie zum Beispiel, wenn du mit deinem Partner unterwegs bist. Und ich habe da, ich meine, klar, Nordspanien ist eh so ein Surferparadies. Ich surfe zwar selber nicht, aber...
Das sind immer schon so bestimmte Menschen ja. Und die sind meistens auch immer total offen und total nett. Ja, genau.
Ja. Und ich habe da so coole Leute kennengelernt. Ich hatte da so coole Wochen. Mhm. Und das Schöne war aber, das hat sich dann auch immer wieder... Dann war man irgendwie 4 Tage mit den gleichen Leuten unterwegs und hat man vielleicht noch 2 Spots gemeinsam angefahren. Dann hat irgendwie auch wieder einer gesagt... Also ich pack's jetzt, war schön mit euch, viel Spaß noch und dann fährt jeder wieder weiter.
Ja, man hat trotzdem immer noch die Flexibilität für sich selber zu sagen, was man machen möchte, ja, genau. Und was nicht.
Ja. Und trotzdem ist es so, es ist auch für einen selber eine gute Erfahrung, weil man hat trotzdem auch Abende, wo man mal alleine ist. Und das ist am Anfang schon sehr ungewohnt, dass man so in seinem Stuhl mit seinem Essen alleine...
Was mache ich jetzt?
Ja, genau. Ja. Dann liest man halt viel, weil dann kann sich ja nicht unterhalten. Und nach so ein paar Tagen freut man sich dann irgendwie auch, wenn man wieder Leute trifft, mit denen man wieder ein bisschen quatschen kann und so.
Voll, aber man hat auch viel Zeit zum Nachdenken und auch mal irgendwie selber zu gucken, wo man hin will. Also, oder
ja, genau.
Auch solche Sachen
und zu machen. Und vor allem merkt man dann auch, dass man so... kleine Herausforderungen auf der Reise, dass man das easy selber hinbekommt.
Ja.
Ich glaube, das muss man manchmal auch mal ausprobieren, um danach zu wissen, okay, ich schaffe das, was da so passieren kann.
Ja, voll. Ohne dass man es ausprobiert hat, weiß man es ja auch gar nicht. Und meistens hat man dann ja auch einfach, wenn man selber vor einer Herausforderung steht, dann denkt man am Anfang, das würdest du nie schaffen, aber wenn du dann wirklich in dieser Situation bist, dann denkst du einfach nach und schaust, dass du eine Lösung findest, weil was anderes hast du ja nicht.
Ja, weil es ist bei mir schon so, ich bin... glaube ich, schon eher schüchtern. Mhm. Und wenn ich die Möglichkeit habe, dann, wenn jemand anders dabei ist, schicke ich den gern vor.
Wer kennt's nicht?
Ja. Und wenn du halt alleine unterwegs, kannst du es halt nicht machen. Und ich hatte zum Beispiel in Porto, also als ich dann quasi maximal weit weg war von zu Hause, hatte ich auch eine kleine Panne. Da ist bei der Lichtmaschine die Befestigungsschraube, das ist so ein gegossenes Teil, das ist gebrochen. Mhm. Und dadurch ist die Lichtmaschine so abgerutscht quasi. Mhm. Und dann habe ich halt auch den Campingplatzbesitzer erstmal gefragt, ob er eine Werkstatt kennt. Dann hat er mir eine gesagt, dann bin ich da hingefahren. Dann konnten die konnten irgendwie nur Französisch und Portugiesisch, keine Ahnung warum. Das sind aber beide Sprachen, die ich jetzt nicht spreche.
Ja.
Und dann habe ich das Ding halt gezeigt, habe dann da mit den Händen und Füßen das halt irgendwie ausgemacht. Und dann haben die das innerhalb von einer Stunde repariert. Ich musste 20 Euro zahlen und dann war alles wieder gut.
Ja, perfekt. Ja, ich glaube, wenn man alleine reist, dann lernt man vor allem auch einfach viel und... Also man muss dann einfach über seinen eigenen Schatten springen und das ist das Wichtigste, ist einfach mal machen und dann geht's auch irgendwie und dann merkt man, es war gar nicht so schlimm.
Also ja,
es war, vor allem, wenn man ein bisschen schüchtern ist. Ja.
Aber man muss natürlich schon trotzdem auch immer gucken, wo steht man abends.
Ja, das wollte ich auch fragen. Wie ist das als Frau so? Ich bin jetzt noch nicht alleine gereist, aber ich kann mir vorstellen, oder was mich persönlich irgendwie hemmen würde, wäre so die Frage, okay, und wenn dann, also wo stelle ich mich hin, dass ich mich irgendwie sicher fühle und wie man für sich selber die Sicherheit kriegt.
Also ich habe da schon drauf geachtet, dass ich immer, bevor es dunkel wurde, irgendwo angekommen bin.
Mhm.
Und ich habe da jetzt auch nicht die absolute Einsamkeit gesucht, sondern ich bin schon immer wohin gefahren, wo vielleicht noch mindestens ein anderer stand oder so.
Ja.
Und dann ist es, glaube ich, auch in Ordnung. Man muss auch immer so ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören. Manchmal fährt man irgendwo hin und dann denkt man sich so, ah, irgendwie ist es hier komisch. Und dann fährt man halt wieder weiter.
Ja. Und dann, das machst du auch einfach, dass du sagst, nee, und dann fährst du einfach wieder weiter. Ja,
auf jeden Fall.
Ja, ja, wenn man die Flexibilität hat, dann ist ja voll perfekt.
Ja.
Also dann ist ja echt super. Wenn du unterwegs bist, hast du dann so Routinen, so wie du deinen Tag startest oder irgendwie, keine Ahnung, einfach so, ja.
Ja, mega krass. Also viel krasser als zu Hause.
Witzig.
Ich meine, zu Hause steht man natürlich auch auf und geht irgendwie ins Bad und macht sich dann Kaffee oder so, aber... Im Bus ist es noch viel krasser, weil da kommt man irgendwie so, also ich schlafe, wenn es vom Wetter her geht, eigentlich immer oben, also im Dach.
Ja.
Dann liegt man da oben noch so ein bisschen, manchmal wird es dann zu heiß, wenn die Sonne so drauf scheint. Und dann geht man runter und das Erste, was man eigentlich macht, ist, dass man, also ich habe so eine Bialetti, diese Standard-Kaffeemaschine, Espresso-Maschine. Und dann macht man sich erstmal einen Kaffee, ein Müsli und dann isst man das entweder im Bus oder außen. Und das ist so dieses Aufstehritual mit dem Kaffee und so, das ist mega Standard.
Und dann setzt man sich erstmal raus. Das klingt mega traumhaft einfach. So draußen den ersten... Irgendwie frische Luft in der Früh nach so irgendwie nach einem Schlafen und dann mit einem Kaffee in der Hand. Ja, klingt richtig gut.
Manchmal ist es auch ein bisschen schwierig, wenn man irgendwo steht, wo es keine Toiletten gibt, dann denkt man sich in der Früh erstmal, okay, wo ist jetzt hin?
Ja, weil ja. Ich habe erste Gang als Frau in der Früh erstmal zur Toilette. Ja.
Und wenn es da keine gibt, dann muss man immer ein bisschen improvisieren und dann kann man so hingehen. Aber sonst ist es sehr schön.
Ja, das glaube ich. Total. Ja, ich meine, jetzt ging es mit Corona, war es ein bisschen schwierig zu reisen. Aber irgendwie auf Insta hat man ja gesehen, du und dein Partner, glaube ich, seid trotzdem durch die Gegend ein bisschen gereist.
Ja.
Was war der letzte Roadtrip? Wo seid ihr als letztes hingefahren?
Also ich glaube ehrlich gesagt, das ist das Campen und mit dem Camper unterwegs sein gerade der beste Urlaub ist, den man machen kann, weil man bleibt super unter sich. Man trifft eigentlich gar keine Leute, wo man sich irgendwie anstecken könnte. Wir sind, wir hatten eigentlich eine richtig coole Reise geplant. Die wäre relativ groß gewesen, da wären wir durch Italien mit der Fähre nach Griechenland und dann Albanien, Montenegro, Kroatien und so zurück. Aber dann haben wir dann gesagt, jetzt mit Corona, da sind so viele Grenzen und so viele Länder, das macht irgendwie keinen Sinn. Und deswegen sind wir nach Polen gefahren und ich finde, Polen ist ein extremst unterschätztes Urlaubsland. Also erstmal sind wir noch zur Mecklenburgischen Seenplatte, also noch ein bisschen Deutschland, da war ich davor auch noch nie. Dann nach Stralsund, also an die Ostsee in Deutschland noch. Und dann sind wir die komplette Ostseeküste bis nach Danzig abgefahren, also dann Polen. Und dann von Danzig zur Masurischen Seenplatte. Das ist so eine Seenplatte in Polen. Die ist mega schön. Und das Krasse da ist, es ist super leer. Also zumindest als wir jetzt dort waren. Es ist echt gar nicht überlaufen. Die Seen sind super schön. Es kostet gar nichts. Also da haben wir nicht mal Gedanken gemacht um Wildstehen oder so, weil die Campingplätze kosten eh immer nur super wenig und da waren kaum Leute. Deswegen, und das war richtig schön. Und dann sind wir durch Polen zurück, noch über Dresden. Ab und zu machen wir schon so Stops auch in den Städten dann und dann wieder zurück.
Ja, klingt total schön. Ja, ich glaube, Corona war auch ein guter Anlass, irgendwie mal was Neues auszuprobieren, neue Gegenden auszuprobieren. Ja, voll auch ein bisschen in Deutschland durch die Gegend zu fahren.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Glaube ich, in die Ostsee ist. Also, wir haben ja auch super schöne Meergegenden. So Ostsee und Nordsee sind wirklich total schön.
Ja.
Ja.
Und ich habe, also ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich habe auch diese Vignette von Landvergnügen, das, ich weiß nicht, das Konzept ist echt witzig, weil da kann man mit der Vignette, die zahlt man einmal und dann kann man ja in ganz Deutschland auch so Landwirtschaftsbetrieben bei denen stehen quasi. Und das haben wir jetzt dieses Jahr mal ausprobiert und waren, glaube ich, jetzt insgesamt auf 4 oder 5 Höfen und das war eigentlich immer super witzig.
Ja.
Wir haben zum Beispiel mal gesagt, am Wochenende, wir wollen jetzt irgendwo in der Nähe von München. Dann sind wir irgendwie so nach Osten rausgefahren in, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der Ort hieß, irgendwo am Inn. Und da waren wir dann auf so einem Wasserbüffelhof. Und da war gerade Wasserbüffelfest in Jettenbach am Inn.
Ja.
Und das war irgendwie total absurd, dass wir dort waren, aber es war irgendwie auch witzig.
Ja, was passiert bei dem Wasserbüffel?
Da ist der Bund Naturschutz da und erklärt, wieso in der Region Wasserbüffel stehen, wie die da im Einklang mit der Natur irgendwie da so wild beweiden, keine Ahnung. Und da konnte man so eine Führung machen über diese Weide und dann gibt es halt einen Stand, wo jemand Wasserbüffel-Burger grillt und dann ist da halt...
Klingt irgendwie skurril, aber irgendwie auch total cool.
Ja,
ja, glaube ich. Hört sich richtig gut an. Und hast du dann Empfehlungen von deinem letzten Roadtrip? Wo sollen die Leute unbedingt mal hinfahren, von dem, was du bis jetzt gesehen hast? Du hast ja gemeint, schon Polen ist auf jeden Fall ein großes...
Also ich habe jetzt tatsächlich schon relativ viel gesehen. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob es irgendwas gibt, was ich nicht empfehlen würde. Also so die Ostsee-Region in Polen ist so, naja, also die Ostsee, der Strand ist schön, die Städte sind sehr polnisch-touristisch. Also ich will das... Ich will das jetzt gar nicht so schlecht machen, das ist sicher auch schön, aber...
Ja, jetzt Geschmackssache ist ja auch.
Aber die Masuren, also diese Seenplatte, die kann ich sehr empfehlen, das ist super schön. Und im Vergleich zur Mecklenburgischen Seenplatte auch nicht so überlaufen. Ansonsten mit dem Camper Nordspanien ist so schön. Da würde ich eigentlich so gern nochmal hin, aber ich denke mir immer, ich will nicht in kürzerer Zeit zweimal irgendwo hin, weil es gibt einfach in Europa noch so viel, wo man hin kann.
Ja.
Deswegen...
Ja. Verstehe. Ja gut, doch, das macht auf jeden Fall Sinn. Was war dein schönster Roadtrip-Moment? Gab es da irgendwas? Ich meine, du meinst gerade auch, du kannst jetzt etwas nicht empfehlen, aber kannst du dann sagen, was das Beste war?
Ehrlich gesagt nicht.
Okay.
Weil es einfach so unterschiedlich war. Bei meiner Reise alleine gab es irgendwie mega schöne Momente, aber auch so menschlich, weil ich da so coole Leute kennengelernt habe. Dann jetzt mit meinem Freund, das ist auch super schön und, das, und ich bin auch froh, dass er diesen Stil zu reisen auch so mag und nicht irgendwie lieber immer so krasse Flugreisen oder so machen will.
Fährst du dann auch manchmal so, trotz dass du einen Partner hast, der mitfahren würde, fährst du dann trotzdem auch manchmal noch alleine? Oder?
Seitdem jetzt eigentlich nicht mehr so, aber ich habe mir schon mal gesagt, so, ich überlege auch noch mal alleine jetzt irgendwie zu fahren. Muss man mal gucken, wie sich das so ausgeht. Ich meine, wenn man arbeitet, hat man ja halt auch nur noch eine limitierte Zahl an Urlaubstagen und
so. Ja, das ist immer das Ding.
Aber nochmal zu dem, was am besondersten war. Also ich glaube, so abgesehen von meinen normalen Trips, die ich so mache, war die Rallye schon das Außergewöhnlichste.
Erzähl gerne.
Das war mit Freunden, die habe ich auch über so fünf Ecken irgendwie kennengelernt und die sind schon mal eine andere Rallye mitgefahren, damals von ihrer Uni aus. Die haben in Aachen studiert und sind da so eine Allgäu-Orient-Rallye heißt die gefahren. Und die haben mich dann draufgebracht, nochmal bei sowas mitzumachen. Also die wollten nochmal sowas mitmachen und dann habe ich gesagt, ich habe da auch Lust drauf. Und deswegen haben wir uns dann für den Baltic Sea Circle entschieden. Das war ganz gut, also ich war quasi die mit dem Auto, weil da gibt es so Regeln, du darfst nur mindestens 20 Jahre altes Auto haben, du darfst kein GPS-Navi verwenden, du darfst keine Autobahn fahren.
Ja.
Ich glaube, das waren schon die Regeln. Jedenfalls ist da Start in Hamburg gewesen, dann ging es über Dänemark, Schweden, Norwegen, dann mit der Fähre auf die Lofoten, dann von da aus ans Nordkap in Norwegen. Dann Richtung Russland, da kreuzt man dann so kurz Finnland, dann wieder Norwegen und dann nach Russland. Und dann stößt man da in Nordrussland auf so eine Industriehafenstadt, die heißt Murmansk. Und von da ist dann so der Wendepunkt wieder nach Süden und kreuzt, also fährt man einmal komplett durch Russland durch, dann auch über St. Petersburg und dann Lettland, Estland, Litauen, Polen, dann wieder nach Deutschland rein und dann wieder nach Hamburg. Und so ist man quasi einmal um die Ostsee rumgefahren. Und das war schon mega krass.
Wie lange seid ihr gefahren?
Also die,
das hört sich ja schon nach einer ziemlichen Strecke an.
Es ist auch eine ziemliche Strecke. Also, und ehrlicherweise fährt man auch die ganze Zeit nur, weil man hat nämlich nur 16 Tage Zeit.
Okay.
Aber das ist halt, das wusste man vorher und ehrlich gesagt, das ist auch cool, weil das ganze Setup mit der Rallye ist cool. Das ist jetzt nicht super kompetitiv, es geht nicht darum, wer als erstes wieder in Hamburg ist, sondern das ist schon auch so ein riesen Gemeinschaftsding. Alle haben da irgendwie Bock drauf, die Teams sind alle super cool. Das ist auch so ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Also da hat wirklich irgendwie jeder mitgemacht. Da waren auch super alte Leute dabei.
Ja.
Dann alle mit total unterschiedlichen Autos. Und auf der Rallye-Strecke sind zwei Partys, einmal auf den Lofoten und einmal in Estland, die von den Organisatoren abgehalten wurden quasi und da treffen dann immer einmal alle aufeinander. Ansonsten zieht sich das Feld schon ziemlich auseinander.
Okay, also man trifft die auch nicht dann auf einem Campingplatz?
Ja, doch. Du triffst jeden Abend irgendwen, aber trotz allem ist es nicht so, dass wir alle auf einem Fleck, weil das sind irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, 200, 300 Teams sind da gestartet, also richtig viele. Aber das Gemeinschaftsgefühl und diese ganze Atmosphäre war schon richtig cool.
Ja, das
alle,
hat mir richtig gut
alle vor. Auch super hilfsbereit und irgendwie jemand am Straßenrand stand, haben gleich drei Rallye-Autos angehalten. Ja, ist bei euch alles klar? Braucht ihr irgendwas?
Ja, und sind alles gleichgesinnt. Ich meine, so Camper, das sind auch immer so bestimmte Menschen einfach.
Ja.
Und die sind dann einfach, also man kommt gut mit denen ins Gespräch. Die sind echt meistens sehr, sehr nett.
Das stimmt. Also kommt ein bisschen drauf an. Ich finde, es gibt zwei Arten Camper.
Okay,
es gibt die Wohnmobil-Camper. Das ist das soll jetzt überhaupt keine. Ich will das wirklich überhaupt nicht schlecht machen, aber trotz allem, glaube ich, ist man so vom Mindset ein bisschen anders.
Ja,
die so, die mit diesen riesigen Schiffen unterwegs sind und da ihren halben Hausstand dabei haben. Das ist ein bisschen was anderes als mit so einem kleinen Bus, wo du dich doch ein bisschen beschränken musst und es ja auch irgendwie willst.
Ja. Voll. Das eine sind so ein bisschen mehr Luxus. Leute und und dann wärst du lieber wahrscheinlich, wenn du jetzt jemanden auswählen müsstest.
Ja, definitiv, aber ehrlicherweise ist es auch so, auf den Stellplätzen, wo ich stehe, stehen natürlich manchmal auch Wohnmobile, aber oft trennt sich das auch so ein bisschen.
Ja.
Weil zum Beispiel in Nordspanien stehen die mit den Wohnmobilen nicht unbedingt auf diesen auf den Surfparkplätzen, sondern die stehen halt irgendwo auf dem Campingplatz, wo es auch Strom gibt und so weiter.
Ja, klar. Ja, muss man einfach gucken, glaube ich, was man lieber mag. Ich meine, vielleicht ist auch so für die, die zum ersten Mal reisen, irgendwie ein größeres, nicht ganz so Schock. Also nicht ganz sowas, wo man sich mega verkleinern muss und wo man so, oh mein Gott, wo ist mein ganzes Zeug hin?
Und da hast du ja auch eine Art Bad und eine Toilette irgendwie drin und Waschbecken. Also ich habe zwar auch ein Waschbecken, aber es ist ein bisschen mehr Infrastruktur da als vielleicht so ein kleinen Bulli.
Ja, das stimmt voll. Ja. Okay. Nee, aber deine Reise hat sich mega, mega angehört. Gab es die dieses Jahr auch? Wahrscheinlich nicht, oder?
Wegen der Sea Circle. Ich glaube, es wurde dieses Jahr abgesagt.
Ja.
Aber wenn irgendjemand überlegt, es zu machen, ich kann es echt nur empfehlen. Es ist schon anstrengend, also Urlaub ist es nicht, weil man eigentlich permanent fährt. Aber es war ein Erlebnis, an das ich, glaube ich, noch immer zurückdenken werde, weil es echt besonders war. Und Russland ist halt auch so ein Ziel, das würde wahrscheinlich niemand jetzt einfach so ansteuern, nach dem Motto, ich mache mal Urlaub irgendwie in Murmansk oder so, es ist auch gar nicht schön da. Aber dieses Land mal zu sehen und da mit dem Bus durchzufahren und so, das ist schon sehr besonders gewesen.
Voll, so ein bisschen
Abenteuer.
Ja, genau, es ist ein Abenteuer irgendwie. Ja. Total. Ja, ja, das glaube ich. Jetzt hast du irgendwie so viel schon erzählt vom Vanlife. Wenn du das alles so irgendwie, was bedeutet das für dich, wenn du das in so wenigen Sätzen zusammenfassen müsstest?
Eigentlich kann man das in einem Wort zusammenfassen.
Okay, ja.
Und das ist Flexibilität. Mhm. Ich glaube, mit keiner anderen Art zu reisen hat man diese Flexibilität wie da.
Ja.
Ich meine, Backpacking kommt vielleicht ein bisschen ran, aber auch da bist du ja dann oft auf Flüge und so weiter angewiesen und kannst nicht absolut frei entscheiden, dass du dich jetzt wieder hinter Steuer sitzen weiterfährst. Ja. Und das ist eigentlich das, was es für mich ist.
Ja, ja, stimmt. Ja, doch. Du hast vorher erzählt schon am Anfang, dass du, dass dein Bus so ein bisschen gutes Karma mit dir bringt. Also, dass du noch keine richtig große Panne hattest. Ja, aber du hast erzählt, da gab es dann trotzdem ein bisschen was. Wie hast du das gemeistert?
Ja, aber auch da muss ich sagen, dass das Karma eine Rolle gespielt hat, weil so das Einzige, wo ich wirklich stehen bleiben musste, war, als der Keilriemen gerissen ist. Und das war in Frankreich, da war ich mit einer Freundin unterwegs. Und ich kann kein Französisch und sie konnte sich anscheinend nicht mehr so richtig an das Französische erinnern, das sie in der Schule hatte. Und es war irgendwo so am Land, da war keine größere Stadt, also in der Nähe, nur so ein Stückchen weit, also wir standen so am Rand der Straße und ich war ja, da hatte ich, das war meine erste große Reise mit dem Bus, da war ich auch so ein bisschen so, oh Gott, keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Und da war so ein Pferdehof in der Nähe und dann so, jetzt laufen wir da mal hin, vielleicht wissen die, wo irgendwie eine Werkstatt ist. Dann kamen wir da so an, kam da so ein Typ rausgelaufen. Dann haben wir also versucht, ihm zu sagen, was los ist, aber der konnte halt nur Französisch.
Mhm.
Und dann ist er so mit zum Bus gekommen, hat das so gesehen, meinte so, ah ja, ja, okay. Und ich konnte halt noch ein Stück fahren, dann sind wir so in seinen Hof reingefahren, da hatte er eine Garage und da stand ein alter Bulli drin, aber so ein richtig alter, der hatte einen T1, den er irgendwie auch so voll krass hergerichtet hatte. Das heißt, das war quasi auch ein Bulli-Fahrer.
Ja.
Und der hat sich dann mega reingehängt. Ich hatte Ersatzkeilriemen dabei und das ist aber so ein richtiges Gefrickel. Also das ist absolut ätzend. Und wir immer so, sollen wir irgendwas helfen? Sollen wir irgendwas tun? Sollen wir irgendwie leuchten oder irgendwas halten oder so? Und er immer so, nee, wir sollen uns einfach da in die Sonne setzen. Er macht es. Und so war das dann auch. Wir haben quasi gewartet. Er hat die Keilriemen gewechselt und dann war er fertig. Dann so, er soll ihm ein bisschen Geld geben oder so. Wir haben auch ein bisschen Bargeld. Er so, nee, überhaupt nichts. Ist alles gut. Und dann war das Auto repariert, wir konnten weiterfahren.
Ja.
Super witzig.
Mega cool. Ja, man trifft dann irgendwie so spontan auf so nette Leute, die einem so viel helfen, weil er es ja wahrscheinlich auch selber wusste.
Ja, mein Papa sagt immer, das liegt nur daran, dass ich eine Frau bin, aber ich glaube, das stimmt jetzt auch nicht so ganz.
Ach, okay. Ja gut, gab es dann auch mal Momente, wo du so das Vanlife in Frage gestellt hast, so aus Situationen heraus?
Also was ich ein bisschen in Frage stelle, das ist absolut nicht diese Art Urlaub zu machen oder zu reisen, sondern ich denke manchmal darüber nach, ob das so gut ist, wie das zum Beispiel bei Instagram manchmal dargestellt wird. Weil ich finde, also es gibt da super coole Accounts, die mega schöne Bilder machen und ich folge denen auch selber gern und schaue mir das an. Aber manchmal vermittelt das so den Eindruck, als wäre das so die einzig wahre Art irgendwie zu leben. Weil es gibt ja jetzt schon einige, die dann so Fulltime-Vanlife machen, die ihre Wohnungen irgendwie kündigen und dann in den Bus ziehen. Und da finde ich, ist das manchmal so ein bisschen, weil das ist wahrscheinlich, je nachdem, wie man es auffasst, aber man könnte manchmal meinen, es wäre so super spießig und langweilig, in der Stadt in der Wohnung zu wohnen und einen festen Job zu haben, so ungefähr. Und das, finde ich, das stört mich manchmal ein bisschen.
Ja, dass es so ultimativ ist.
Ja.
Ja. Verstehe ich.
Und dass das halt immer so ist, so nach dem Motto, die Leute, die Vollzeit im Van leben, die haben es irgendwie geschafft, sich von dem Alltag so zu lösen.
Ja, das würdest du nicht sagen, dass man da ein bisschen gelöster vom Alltag ist?
Oder? Doch, definitiv, ja. Definitiv. Aber es ist halt auch nicht für jeden was. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich komme auch super gerne nach Hause. Ich habe hier meine Freunde, ich mag meine Wohnung. Ich komme gern heim, räume meine Wäsche aus dem Bus und stopfe die in die Waschmaschine und so. Das ist halt jeder, wie er es mag.
Ja, auf jeden Fall. Was finde ich aber auch total auffällt, ist natürlich auch diese Instagram Bubble, die so mega perfekt ist. Also du denkst dann wirklich, dass die Leute so das ultimative Leben leben und es gibt keine Pannen und so. Und ich meine, klar, so ein Van-Life ist bestimmt total toll und es gibt ja auch genug, die es machen und alles.
Ja.
Aber es gibt natürlich auch, wie immer, bestimmt auch Zeiten oder Tage, an denen es halt nicht so gut ist. Dann regnet es, dann ist irgendwie das kaputt. Dann muss man das noch regeln und so. Ja,
und vor allem, und das ist eigentlich so das Krasseste, auf so kleinem Raum so eine perfekte Ordnung zu halten, wie es bei manchen immer aussieht, das ist unmöglich.
Ja.
Also ich, manchmal denke ich mir so, wenn ich jetzt in meinen Bus reinschaue im Camp, es ist absolutes Chaos, weil ich davon jetzt ein Foto machen würde. Das ist einfach nicht schön. Und ich bin mir sicher, dass es bei den Leuten auch nicht immer so perfekt aufgeräumt
aussieht. Ja, bestimmt nicht. Ja, klar. Das muss man dann immer noch mal alles wegräumen, bevor man dann das perfekte Instagram-Foto macht.
Ja, genau.
Ja, verstehe ich. Ja, gut. Aber es ist, bisschen Inspiration und manchmal ist ja auch ganz okay, in so eine perfekte Welt irgendwie zu flüchten. Man muss,
das gibt es ja in anderen Bereichen, das ist jetzt nicht nur
Weltmeister. Genau, das ist ja allgemein diese Instagram-Bubble, in der irgendwie alle so ein bisschen leben, ob sie es wollen oder auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu so einer Art kleinem Spiel. Und zwar sind das die Schnellfragen. Du musst so schnell wie möglich auf diese Fragen antworten und einfach aus dem Bauch heraus an was du gerade denkst.
Okay.
Genau. Eine Sache, die auf deinem Roadtrip nicht fehlen darf.
Die Kaffeemaschine.
Spontaner Roadtrip oder geplant?
Definitiv spontan.
Berge oder Meer?
Eigentlich würde ich sagen Berge, aber wenn mein Bus nur 50 PS hat, Meer, weil es ist richtig anstrengend, bergauf zu fahren.
Verständlich. Schnelle Campingküche oder ausführliches Kochen?
Ich würde sagen, was zwischendrin. Ganz ausführlich ist manchmal nicht so richtig machbar, weil man halt irgendwie auch die Tools und alles nicht da hat. Ja. Aber ganz schnell auch nicht. Es gibt nicht jeden Tag Nudeln.
Okay, ist es nicht mit der Dose Ravioli?
Nee, Gottes Willen.
Okay. Nee. Ja, verstehe. Also, ja, macht Sinn. Langschläfer oder Frühaufsteher?
Langschläfer.
Und deswegen dann noch der Kaffee am Morgen. Wildcampen oder Campingplatz?
Da kann ich mich nicht so recht entscheiden, weil ich finde, ich suche immer nach Campingplätzen. Nochmal, es gibt Orte, wo man gut wild stehen kann, wie zum Beispiel in Nordspanien oder in Russland zum Beispiel auch. Es gibt aber auch Orte, wo man einfach keine schönen Stellen findet oder wo man auch einfach irgendwie aus Respekt der Natur und den Anwohnern gegenüber einfach auch nicht stehen sollte. Und es gibt auch sehr viele, sehr schöne, kleine, naturbelassene Campingplätze und solche suche ich mir dann aus.
Ja, verstehe ich. Hattest du denn schon mal Probleme mit irgendwelchen Behörden beim Wildcampen? Das ist ja oft so ein Ding, was man sich fragt.
Nee, also wir haben einmal in Nordspanien, kam morgens um 10 so ein Ranger, der hat auch so eine Ranger-Weste an und der hat uns dann gesagt, dass man da nicht schlafen darf, aber zu dem Moment hatten wir dort schon geschlafen und wir hatten sogar so ein bisschen das Gefühl, der hat sogar gewartet, bis wir irgendwie so fertig gefrühstückt haben und so, bevor er uns dann gesagt hat, dass wir da eigentlich nicht stehen dürfen.
Ja, das ist eigentlich auch ein Vollblut-Camper, sage ich dir. Hund oder Katze?
Eigentlich war ich immer ein Katzenmensch, aber seit ich mit dem Bus unterwegs bin, stelle ich es mir schon sehr cool vor, da einen Hund dabei zu haben.
Hast du Lust, dir mal einen Hund, so einen Van-Hund zu holen?
Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Das ist auf jeden Fall eine gute Art, Urlaub zu machen mit einem Hund dabei.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil der hat auch viel Auslauf, viel in der Natur.
Ja
glaube ich. Aktiv sein oder dann doch den Faulenzer-Tag?
Aktiv sein. Ich chill zwar auch gern, aber irgendwie ist man ja trotzdem dauernd auf Achse, auch bei so einem Trip und deswegen wahrscheinlich eher.
Will man dann auch was sehen und was unternehmen.
Ja.
Verstehe. Land oder Stadt?
Ich glaube, umso älter ich werde, umso mehr will ich Land sagen.
Ja. Macht ihr dann auch Städtetrips mit dem Camper?
Wie ich es vorhin schon mal gesagt hatte, wenn man wirklich an einer Stadt vorbeikommt, wo man sich denkt, boah, die sollte man mal gesehen haben, dann mache ich es meistens so, dass man irgendwie so einen halben Tag da reinfährt. Aber ich muss ehrlich gesagt, es ist schon Stress.
Ja.
Ich finde es mega stressig. Da muss man den Bus irgendwo parken, da muss man irgendwie da noch ins Zentrum, weil man vielleicht von der Höhe her nicht im Parkhaus parken konnte und so Zeug.
Ja.
Also so richtig entspannt ist es nicht.
Verstehe, ja.
Und nur einen Städtetrip würde ich auf gar keinen Fall mit dem Bus machen.
Mhm. Dann geht das auch irgendwie ein bisschen verloren, ja. Dieses Vanlife-Ding, ja. Dieses Gefühl. Ja. Du hast schon ganz oft angesprochen, dass also du natürlich dieses Teilzeit-Vanlife führst. Das heißt, du arbeitest ja fest in München. Aber jederzeit, wenn es sich irgendwie ergibt, fährst du mit deinem Van durch die Gegend.
Ja, genau.
Genau. Wie ist das kombinierbar für dich, Arbeit und Reisen?
Ja, geht so, könnte besser sein. Also ich arbeite gern und das macht mir auch Spaß. Klar hätte ich gern mehr Zeit.
Ja.
Also ich versuche auch Wochenendtrips zu machen, aber manchmal ist es auch Stress, weil du willst dann irgendwie Freitag am liebsten noch los, dann kommst du nicht rechtzeitig aus der Arbeit, dann musst du noch schnell packen, dann fährst du irgendwie los und das ist irgendwie nicht entspannt.
Ja.
Und dann ist es so, dass du eigentlich unter 3 Wochen macht es fast keinen Sinn, einen größeren Trip zu machen, weil du willst ja auch ein bisschen, du willst ja nicht nur fahren, um diese Strecke abzureißen, sondern und da muss man halt einen Arbeitgeber haben, der auch sagt, okay, du kannst 3 Wochen Urlaub nehmen, ist kein Problem oder so.
Ja, ja. Es gibt ja auch dieses Phänomen von diesen digitalen Nomaden. Was denkst du darüber? Denkst du, das wäre was? Oder ist das dann...
Ich finde es beneidenswert, wenn man eine Arbeit hat, die man wirklich zu 100% so machen kann.
Ja.
Ich arbeite jetzt in einem Bereich, wo ich mir das absolut nicht vorstellen kann.
Ja.
Also ich arbeite in einer Medizintechnikfirma im Business Development, mache da super viel mit Excel und so. Wenn ich mir vorstelle, ich sitze in meinem Bus mit diesem kleinen Mini-Laptop-Bildschirm und versuche da irgendwas zu arbeiten, das geht gar nicht klar.
Ja, verstehe. Also arbeitest du auch gar nicht auf deinen Reisen, nee. Das ist dann wirklich Urlaub.
Ja.
Ja, besser ist es irgendwie, wenn man das anfängt, dann so zu vermischen, im Urlaub zu arbeiten.
Ja.
Ja. Wenn sich das jetzt halt Leute anhören, die sich so ein bisschen fragen, so, das klingt total spannend und so, aber ich weiß noch nicht so recht, was würdest du den Leuten raten?
Meinst du jetzt in Bezug auf Vanlife, diese Art zu reisen oder sich einen Camper zu kaufen?
Beides vielleicht.
Also wenn man noch nie campen war, dann würde ich vielleicht erstmal noch keinen kaufen, sondern erstmal testen. Und wenn man überlegt, ob diese Art Urlaub zu machen was für einen ist, dann würde ich mal mit so einer Light-Variante starten. Mhm. Ich würde jetzt nicht absolut planlos losfahren, so wie wir es machen, sondern ich würde vielleicht mal ein bisschen recherchieren, wo ist ein schöner Campingplatz, dann würde ich da anrufen, einen Platz reservieren und dann weiß man schon, wo es hingeht und dann ist der Rahmen vielleicht so ein bisschen eher da und man fühlt sich damit vielleicht ein bisschen wohler, als wenn man jetzt einfach so los und dann, oh Gott, und wohin jetzt eigentlich und wo eigentlich stehen und so.
Ja.
Das wäre vielleicht eine ganz gute Art, das mal zu starten und zu testen. Ja. Und danach, man überlegt sich einen zu kaufen, ich meine, wenn es finanziell möglich ist, ich kann es nur empfehlen. Aber muss ich natürlich auch überlegen, nutzt man das dann auch genug? Ich finde diese ganzen Sharing-Angebote auch mega gut.
Ja.
Wenn man das nur mal machen will, dann ist das eigentlich eine bessere Lösung, als wenn immer jeder gleich alles selber hat. So.
Ja, ist ja auch jetzt mal so gesehen auch eine umweltfreundliche Variante, wenn man das einfach teilt.
Auf jeden Fall.
Ja, und dann geht so ein Camper gekauft dann doch auch oft ins Geld.
Ja.
So ein bisschen. Dann ist wahrscheinlich so eine Light-Version am Anfang wirklich gar nicht so doof. So, hast du schon Pläne für deinen nächsten Roadtrip?
Naja, also es hängt jetzt schon ein bisschen davon ab, wie sich hier die ganze Corona-Thematik so weiterentwickelt.
Ich glaube, das ist für jeden so ein bisschen die große Frage. Ja.
Ich meine, dieses Jahr fahre ich jetzt noch einmal irgendwie so südlich von München irgendwo in die Berge. Ja, für mich ist dann im November die Saison auch vorbei, weil ich fahre den Bus im Winter nicht. Das hat auch was mit den Oldtimer-Sachen und so zu tun. Und dann hätten wir eigentlich diese Reise, die ich vorhin schon meinte, mit Griechenland und so weiter, hätten wir auf nächstes Jahr verschoben.
Ja.
Aber das muss man jetzt gucken, wie sich alles so entwickelt.
Ja, verstehe. Hast du eine allgemeine Bucketlist, wo du noch alles hin möchtest?
Ja, also ich bin ja quasi bei der Rallye durch Schweden und Norwegen nur so durchgeheizt und ich würde da gerne noch mal ein bisschen in Ruhe reisen, weil das zum Campen mega perfekt ist und mega easy und dass diese beiden Länder auch ultra schön sind.
Ja, das glaube ich. Ich glaube, vor allem auch in den skandinavischen Ländern gibt es auch dieses Jedermannsrecht, Da ja, kann genau. man auch wirklich, genau. obwohl es dann, glaube ich, auch immer so ein bisschen ein Unterschied ist, ob du jetzt halt mit deinem Zelt campst oder mit deinem Camper. Aber
mit dem Bulli geht's. Also wir sind da auch, das ist echt überraschend, aber man kann da einfach an so einen See hinfahren, da ist ein Steg und du kannst dich da einfach hinstellen und es ist okay.
Ja.
Da würdest du dich in Deutschland dreimal fragen, so, kommt jetzt gleich jemand, der mich da irgendwie wegscheucht, so.
Voll.
Aber da halt gar nicht.
Ja.
Ja, und ansonsten, wenn ich wirklich sagen müsste, was so ein krasses Ziel für mich wäre, was ich aber wahrscheinlich mit meinem Bus nie machen werde, ist so diese Silk Road Richtung Mongolei.
Das klingt total spannend.
Ich kenne ein paar Leute, die sowas machen, aber ich glaube, man braucht da ein bisschen Offroad-fähiges
Auto. Das ist auch so ein Abenteuer irgendwie.
Ja, und dafür braucht man auch deutlich mehr Zeit. Und das ist jetzt zumindest nichts, was mit Alfons auf meiner Bucketlist steht.
Verstehe. Oh Mann, dann sind wir auch damit jetzt schon beim Schluss von unserem Podcast angekommen. Und ich bedanke mich sehr bei dir. Das war echt ein richtig schönes Gespräch. Ich habe jetzt richtig Lust, eigentlich auch wieder einen Roadtrip zu machen.
Ich finde es auch sehr schön.
So, und ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, aber das war so ein schönes Gespräch mit der Antje und ich hätte jetzt richtig Lust, selber mir einen Camper zu schnappen und dann einfach loszulegen und spontan irgendwo hinzureisen. Und ja, muss ich mal überlegen, wie das bei mir jetzt so reinpasst in die nächsten Wochen. Aber wenn ihr Vanlife Inspiration braucht, wenn ihr gerne Antje auf ihren Abenteuern begleiten wollt, dann folgt ihr doch auf Instagram. Der Link ist in der Beschreibung vom Podcast. Und ja, ich bin gespannt auf die nächste Podcast-Folge und hört doch gerne mal wieder rein. Bis dann!